DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
US-Präsident Joe Biden warnt vor Oligarchie in den USA. Joe Biden verabschiedet sich mit einer Warnung. Er sehe eine Machtkonzentration in den Händen weniger reicher Menschen, sagt der US-Präsident in seiner letzten Rede an die Nation. Das sei eine große Gefahr für die Demokratie. In einer düsteren Abschiedsrede hat US-Präsident Joe Biden davor gewarnt, dass sich in den USA unter dem Nachfolger Donald Trump eine Oligarchie auspräge. Der scheidende Staatschef verwies am Mittwoch auf eine gefährliche Machtkonzentration in den Händen einiger weniger sehr wohlhabender Menschen und warnte vor einem ultrareichen tech-industriellen Komplex, der unkontrollierte Macht über die US-Bevölkerung erlangen könnte. Im Land nehme eine Oligarchie aus extremen Reichtum Macht und Einflussgestalt an, die buchstäblich unsere gesamte Demokratie bedrohe, sagte der 82-jährige Demokrat in seiner Live im Fernsehen übertragenen Ansprache, wenige Tage vor der Vereidigung Trumps. Zitat: Das ist eine gefährliche Machtkonzentration in den Händen einiger weniger sehr wohlhabender Menschen. Damit ist übrigens direkt nicht nur Donald Trump, sondern auch Elon Musk gemeint. Elon Musk ist Oligarch. Biden richtete seine Kritik auch auf die Online-Netzwerke. Die US-Bürger würden unter anderem einer Lawine der Fehlinformation und Desinformation begraben, die den Missbrauch von Macht ermöglichen. Biden spielte damit unter anderem auf die US-Unternehmer und Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg an, ohne sie namentlich zu nennen. Tesla und SpaceX-Chef Musk hat einen besonders engen Draht zu Bidens Nachfolger Donald Trump. Musk, dem auch die Plattform X gehört, weicht Trump kaum mehr von der Seite. Er soll die künftige Regierung bei der Kürzung von Ausgaben beraten und meldet sich trotz fehlendem Mandats bei allerlei politischen Themen öffentlich zu Wort. Zuckerberg wiederum leitet als Chef des Facebook-Konzerns Meta zuletzt mit der Abkehr vom bisherigen Moderationsmodell auf seinen sozialen Plattformen einen Kurswechsel und damit auch eine klare Annäherung an Trump und die Republikanische Partei ein. Biden war vergangenen Jahr zunächst für seine Wiederwahl angetreten, hatte sich da aber im Juli wegen seines fortgeschrittenen Alters aus dem Präsidentschaftsrennen zurückgezogen. Zuvor war wegen seines wirren Auftritts beim TV-Duell mit Trump der Druck aus den Reihen von Bidens Demokraten und den Präsidenten gewachsen, auf die Kandidatur zu verzichten. In einem am Mittwoch vor der Rede veröffentlichten Brief nannte Biden Trump zwar nicht beim Namen, knüpfte jedoch an seine Wahlkampagne an, in der Biden den Rechtspopulistischen als Gefahr für die Demokratie gebrandmarkt hatte. Zitat: Ich habe für das Präsidentenamt kandidiert, weil ich glaube, dass die Seele Amerikas auf dem Spiel stand und das ist immer noch der Fall. Weiter schrieb er an seine Landsleute, Zitat: Die Geschichte liegt in ihren Händen, die Macht liegt in ihren Händen. Die Idee von Amerika liegt in ihren Händen. Wir müssen nur den Glauben bewahren und uns erinnern, wer wir sind. Auch hob Biden hervor, dass sich die USA zum Zeitpunkt seines Amtsantritts vor 4 Jahren in einem Winter der Gefahren befunden hätte. Das Land habe damals den schlimmsten Angriff auf unsere Demokratie seit dem Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts erlebt. Biden bezog sich damit auf den Sturm fanatischer Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington, den Sitz des US-Kongresses am 6. Januar 2021. Die Menge war zuvor von Trump in einer Rede mit Falschbehauptungen angestachelt worden. Seine Wahlniederlage gegen Biden im November 2020 sei durch massive Betrügereien zustande gekommen. An dieser vielfach widerlegten Behauptung hält Trump bis zum heutigen Tag fest. Nun wird Trump am 20. Januar in 4 Tagen als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Oh, ich kann es immer noch nicht fassen, dass der Faschist wieder Präsident wird, ja. Das ist also einfach, der ist nicht verurteilt worden, der hat einfach einen Sturm des Kapitols ausgelöst, hat so viele Schweigegeldaffäre voll. Es ist einfach unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Apropos Faschismus, Trumps Amtseinführung. Bei der Trump-Amtseinführung wird Deutschland von seinen Botschaftern vertreten. Aber auch AfD-Co-Chef Schrupalla und der CDU-Außenpolitiker Hart sind dabei. Rechtspopulisten aus diversen Ländern werden erwartet. Einige deutsche Politiker haben ihre Teilnahme bei der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. Januar angekündigt. Sowohl der AfD-Co-Vorsitzende Tino Schrupalla als auch der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, Jürgen Hart, werden an der Veranstaltung in Washington am kommenden Montag nach eigenen Angaben teilnehmen. Die Bundesregierung wird durch den deutschen Botschafter Andreas Michaelis in den USA vertreten. Einladung an Bundeskanzler Olaf Scholz oder andere Mitglieder der rot-grünen Bundesregierung gibt es bis heute nicht. Auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt sagte auf Anfrage, er habe keine Einladung erhalten. Es werde aber genug Gelegenheiten für deutsche Parlamentarier geben, sich mit US-Kollegen abzustimmen, wenn sich die Ausschüsse im US-Kongress erst einmal konstituiert hätten, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Hart sagte er aber eine offizielle Einladung erhalten. Zitat, mit meiner Teilnahme setze ich auch ein Zeichen dafür, dass die demokratischen Kräfte in Deutschland auf die Freundschaft mit den USA setzen und sie vertiefen möchten. Die Einladung zur Teilnahme ist somit eine Ehre und meine Teilnahme zugleich auch eine Ehrbezeugung gegenüber den USA. Zitat Ende. Am Rande der Amtseinführung werde er Gespräche mit Abgeordneten und Senatoren beider US-Parteien führen, sagte Hart weiter. Zitat, dabei will ich ausloten, was uns ab nächster Woche erwartet. Die AfD, für die Trump-Berater Elon Musk eine Wahlempfehlung ausgesprochen hatte, hatte bisher offen gelassen, ob sie teilnehmen wollte. Zitat, der Amtseinführung von Präsident Donald Trump beizuwohnen, zeigt einmal mehr, dass wir unsere interessengeleitete Politik umsetzen, erklärte Schrupalla jetzt. Er werde von Vize-Fraktionschefin Beatrice von Storch begleitet. Laut der Nachrichtenagentur DPA will auch der rheinland-pfälzische AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr an der Feierlichkeit teilnehmen. Zu der Einführung werden auch etliche Regierungschefs erwartet. Japans Außenminister Takeshi Iwao erklärte, er wollte teilnehmen, um mit dem künftigen US-Außenminister Marco Rubio zu sprechen. Argentiniens Präsident Javier Milei und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni haben nach einem Bericht des US-Magazins Forbes ebenfalls Einladungen erhalten. Auch der britische Rechtspopulist und Chef der Partei Reform UK, Nigel Farage, ist demnach dabei. Aus Frankreich wollen die Rechtsextremen Eric Zemmour und Sarah Knafu nach Washington reisen. Berichten zufolge soll auch Marion Maréchal nach Washington reisen, die Nichte von rechtsnationalen Marie Le Pen. Von dieser ist noch keine Reiseankündigung bekannt. Schon vergangene Woche war bekannt geworden, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht zur Amtseinführung eingeladen ist. Zitat, es hat keine Einladung gegeben und die Teilnahme ist auch nicht geplant, erklärte US-Sprecherin Paolo Pinho am Freitag. Zitat, wir werden uns frühzeitig um Kontakte mit der neuen Regierung bemühen, fügte sie hinzu. Das klingt ja jetzt nicht so gut, Alter. Abkommen über Waffenruhe in Gaza. Viele Leute freuen sich diesbezüglich schon. Ich bin aber ein bisschen reservierter. Und es zeigt sich, dass diese reservierte Zurückhaltung keine schlechte Idee ist. Erneute Ungereimtheiten zwischen Israel und Hamas. Kurz vor dem Abschluss des Abkommens in Nahost gibt es erneut Streit. Israels Premierminister Netanyahu wirft der Hamas Wortbruch vor und verschiebt eine Sitzung zur Billigung des Waffenruheabkommens. Die Terrororganisation dementiert die Vorwürfe. Wer hätte ahnen können, dass der Rechtsextremist und seine rechtsextremen politischen Koalitionspartner die Waffenruheverhandlungen destabilisieren könnten? Who would have thought? Das Abkommen für eine Waffenruhe und die Befreiung der Geiseln im Gazastreifen steht kurz vor dem Abschluss offenbar erneut auf der Kippe. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat der Hamas vorgeworfen, den Deal zu blockieren. Die Islamistenorganisation habe das Ziel, Zitat, in letzter Minute Zugeständnisse zu erpressen, ließ Netanyahu über sein Büro mitteilen. Das israelische Kabinett wäre daher erst dann zur Billigung des Deals zusammentreten, Zitat, wenn der Vermittler Israel mitteilt, dass die Hamas alle Elemente des Abkommens akzeptiert hat.
Oh Gott, also wirklich, ne?
Die Hamas widerspricht dieser Darstellung. Issad al-Rishk, ranghohes Mitglied der Hamas-Politbüros, sagte, seine Gruppe stehe nach wie vor zu der Waffenruhevereinbarung, die die Vermittler angekündigt hatten. Israelischen Angaben zufolge werde derzeit in Katar noch abschließend Details zu der von Katar und den USA offiziell verkündeten Waffenruhe im Gazastreifen geklärt. Laut der israelischen Nachrichtenseite Yinit handelt es sich um technische Details, wie genaue Zusammensetzung der Liste von palästinensischen Häftlingen, die aus israelischen Gefängnissen freikommen sollen. In rechtsgerichteten israelischen Regierungskreisen sorgte das sich abzeichnende Abkommen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen für Unmut. Ich wiederhole das. In rechtsgerichteten israelischen Regierungskreisen sorgte das sich abzeichnende Abkommen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen für Unmut. Die Partei, Zitat, religiöser Zionismus, Zitat Ende, erwägt vor der Abstimmung über das Abkommen einen Austritt aus der Regierungskoalition. Parteichef und Finanzminister Bezalel Smotrich, Rechtsextremist, sieht in dem Abkommen, das unter anderem eine Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefängnisinsassen vorsieht, eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Es werde, Zitat, viel Blut kosten, Zitat Ende, und müsse mit aller Kraft abgelehnt werden, kritisierte er. Alter, ich kann es nicht abwarten. Ey, wenn der Krieg im Gaza vorbei ist, ne, hoffe ich einfach und setze meine große Hoffnung in die israelische Bevölkerung, dass sie diese beschissene Regierung wieder stürzen. Weil das war nämlich in aller Munde, bevor die ganze Scheiße hier losging. Also es kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist unfucking fassbar. Oh. Laut dem israelischen Sender Kan sollte Smotrich Drohung auch ein Grund für die Verschiebung der Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts gewesen sein. Am Mittwoch hatten Vermittler Katar und US-Präsident Joe Biden bekannt gegeben, dass sich Israel und die militant-islamistische Hamas auf eine Waffenruhe im Gaza sowie die Freilassung von Geiseln geeinigt hätten. Demnach soll die Waffenruhe am kommenden Sonntag beginnen und zunächst für 6 Wochen gelten. In diesem Zeitraum sollen schrittweise 33 Geiseln freigelassen werden, die sich noch in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen befinden. Im Gegenzug ist geplant, dass hunderte palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freikommen. Aus weiten Teilen des Gazastreifens sollen sich zudem israelische Truppen zurückziehen. Weitere Geiseln, darunter Soldaten, könnten in einer zweiten Phase freigelassen werden. Die Bedingungen dafür sollen während der ersten Phase ausgehandelt werden. Diese Gespräche dürften insbesondere heikel werden. Die Hamas hat betont, eine Freilassung verbliebener Geiseln ohne eine dauerhafte Waffenruhe und einen vollständigen israelischen Abzug aus dem Gazastreifen werde es nicht geben. Ja, also, die rechtsextreme Koalition von Benjamin Netanyahu torpediert allem Anschein nach das Waffenruheabkommen, weil sie nicht damit zufrieden sind. Denn das letzte Mal, als Frieden in Israel geherrscht hat oder es darüber gesprochen wurde, vor dem 7. Oktober, ging es um den Kopf, politisch gesprochen, von Benjamin Netanyahu. Da waren hunderttausende Menschen auf den Straßen, die seine Absetzung gefordert haben. Auf Basis der Destabilisierung der Demokratie. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die Regierung darum die Gerichte entmachtet hat. Und jetzt wird aus 1 und 1 2. Wenn Benjamin Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung diesem Abkommen, das durch die USA wahrscheinlich auch, da wird ja auch eine Menge Druck ausgeübt, ja, zustande kommt, dann geht es wieder um seine politische Existenz. Und darum ist dann relativ klar, warum so eine Scheiße dann, also warum das torpediert wird. Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Konflikt, der jetzt seit 15 Monaten tobt, einfach endlich vorbei ist. Dass das einfach endlich in eine Art Ruhezustand übergehen kann. Aber die politischen Interessen, diese politischen Interessen, die einfach eine große Rolle spielen, das ist wirklich schade. Das weltweite Comeback der Atomenergie. Die Kernenergie erlebt ein überraschendes Comeback. Laut einer Studie der Internationalen Energieagentur ist das weltweite Interesse an Atomstrom so stark wie seit der Ölkrise in den 1970er Jahren nicht mehr. Einer Studie der Internationalen Energieagentur zufolge streben derzeit mehr als 40 Länder weltweit nach einem Ausbau der Kernkraft, um den steigenden Bedarf an Elektrizität zu decken. Ein Trend, der durch die zunehmende Elektrifizierung verschiedener Sektoren sogar noch verstärkt wird. Zitat: Es ist heute klar, dass der starke Comeback der Kernenergie im vollen Gange ist und die Kernkraft voraussichtlich im Jahr 2025 ein Rekordniveau an Strom erzeugen wird, sagte der Agentur Executive Director Fatih Birol. Darüber hinaus seien weltweit mehr als 70 Gigawatt neue Kernenergiekapazitäten im Bau. Und mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt hätten Pläne, die Rolle der Kernenergie in ihre Energiesysteme auszubauen. Dies ist nicht nur auf den erhöhten Bedarf klassischer Sektoren wie der Industrie, sondern auch auf die verstärkte Nachfrage in Bereichen wie Elektroautos, Datenzentren und der künstlichen Intelligenz zurückzuführen, die allesamt erhebliche Mengen an Strom benötigen. Die betriebsfähige Reaktoren in Kernkraftwerken gibt es jetzt Stand Juli 2024 94 in Amerika, 56 in China, ebenso 56 in Frankreich, 36 in Russland, 33 in Japan, Südkorea hat 26, Indien hat 23, Kanada 19, die Ukraine 15 und das Vereinigte Königreich Großbritannien 9. Insgesamt trägt die weltweite Flotte von fast 420 Kernkraftreaktoren derzeit mit knapp 10% zur globalen Stromversorgung bei und ist nach der Wasserkraft die zweitgrößte Quelle für emissionsarme Energie. Obwohl einige Länder ihre Kernkraftwerke stillgelegt oder den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen haben, wächst die Stromerzeugung aus Atomkraftwerken global betrachtet weiter. Besonders in Asien und Europa wird laut IEA auf den Ausbau gesetzt. In Japan werde die Produktion wieder aufgenommen. Frankreich habe Wartungsarbeiten an seinen Anlagen abgeschlossen und neue Reaktoren in China, Indien, Südkorea und Teilen Europas gingen in Betrieb. Der Ausbau der Kernenergie bedeutet gleichzeitig neue Schwierigkeiten und Gefahren. Die IEA weist darauf hin, dass die weltweite Erweiterung der Kernkraftflotte vor allem auf Bezugstechnologien aus China und aus Russland angewiesen ist, was langfristig Risiken in Bezug auf politische und wirtschaftliche Abhängigkeiten mit sich bringen könnte. Zudem kämpfen traditionelle Atomstromländer wie die USA und Frankreich mit Verzögerung steigenden Kosten bei der Modernisierung ihrer bestehenden Kraftwerke. Entscheidend im Hinblick auf den zukünftigen Ausbau der Kernenergie ist aber auch die Finanzierung. Traditionell wurde die Kernkraftentwicklung in der Vergangenheit vor allem von staatlichen Geldern getragen. Doch für einen schnellen Ausbau ist laut IEA auch privaten Investoren die Unterstützung von privaten Investoren nötig. Ein schneller Ausbau bedeutet, dass sich die Investitionen in Kernkraft bis 2030 weltweit auf rund 117 Milliarden Euro verdoppeln müssten. Unlängst hatte Tech-Milliardär Elon Musk Deutschland geraten, zur Atomkraft zurückzukehren und nukleare Energie deutlich auszubauen. Also etwas, das wir auf jeden Fall nicht tun sollten. Elon Musk hat etwas gesagt und man sollte definitiv das Gegenteil davon machen. Zitat: Ich denke, dass es richtig ist, den Anteil der Kernenergie in Deutschland deutlich zu erhöhen. Das wäre großartig. Wann hat er das gesagt? Das sagte Musk in einem öffentlichen Online-Gespräch mit der AfD-Chefin Alice Weidel auf seiner Plattform X. Toll, da kennt sich jemand richtig aus. Deutschland war Mitte April 2023 aus der Nutzung von Kernenergie ausgestiegen. Die letzten 3 Meiler wurden endgültig abgeschaltet. Davor hatte die Bundesregierung aufgrund der Kernenergiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entschieden, die Meiler noch für ein paar Monate länger laufen zu lassen. Ursprünglich sollte der Atomausstieg bereits am 31. Dezember 2022 vollzogen sein. Leider hat es ein bisschen länger gedauert und leider hat Markus Söder auch seine Karriere nicht an den Nagel gehangen, so wie er es damals als Umweltminister in Bayern angekündigt hatte. Der hat nämlich mal gesagt, wenn wir bis 2022 oder 2020 nicht aus dem Atomstrom ausgestiegen sind, dann zieht er sich aus der Politik zurück. Jetzt sind wir aus dem Atomstrom ausgestiegen, zu spät, aber leider hat sich Markus Söder aus der Politik nicht zurückgezogen, obwohl er es versprochen hat. Schade. Für Deutschland ist die Atomenergie ein irrelevanter Faktor. Es macht keinen Sinn, diesbezüglich etwas dieser Art in Erwägung zu ziehen. Der Grund dafür ist folgendermaßen: Deutschland bezieht seinen jetzigen Strom schon zu 65% aus erneuerbaren Energien. Es ist nie so einfach gewesen, Windenergiekraftwerke zu bauen. Die Ampelregierung hat diesbezüglich eine erhebliche Entbürokratisierung stattfinden lassen. Es wird auch weiter Solarstrom, Windenergie, Windenergie ist halt am stärksten damit einbezogen, und alles andere wird über den europäischen Energiemarkt abgewickelt. Das ist nämlich ganz natürlich. Das heißt, selbst mit einer Verstromung, die zu 100% gedeckt ist, wird ständig gekauft und verkauft. Also, um da kurz Elon Musk mal was entgegenzusetzen, es ist vollkommen irrelevant. Atomstrom spielt für Deutschland keine Rolle. Es ist viel zu teuer, die Dinger zu bauen. Es macht aus jetziger Perspektive keinen Sinn. Man sollte einfach weiter auf erneuerbare Energien setzen. Und damit ist gut. Und damit schafft man das auch. Und das ist dann eine Ausrichtung, die man jetzt auch durchziehen muss. Das hat man halt leider verpasst. Der Speicherausbau wird nach vorne gedrückt, um das alles richtig, Strom auch zu speichern. All das muss gemacht werden, aber ein Atomkraftwerk braucht man in Deutschland nicht mehr bauen. Auf Einnahmen aus Aktien- oder Zinsgeschäften werden meist keine Sozialabgaben gezahlt. Die Grünen wollen das ändern und damit Reiche stärker zur Kasse bitten.
DR Power Equipment has given homeowners the power to do more. With powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wie Expertinnen und Experten die Idee nun bewerten. Der Vorschlag der Grünen zur Finanzierung der Sozialversicherung, auch Kapitalerträge heranzuziehen, hat eine breite Debatte ausgelöst. CSU und FDP warnen vor einem Griff in die Taschen der Menschen. Auch von SPD und AfD kommt Kritik. Aber warum geht es genau? Oder worum geht es genau bei der Idee und wie schätzen Expertinnen und Experten das Ganze ein? Weil die Sozialkassen leer sind, die Ausgaben bei der Versicherung aber steigen, drohen in den kommenden Jahren immer höhere Beiträge für Verbraucherinnen und Verbraucher. Ohne politisches Eingreifen drohen in diesem Jahrzehnt etwa ein Anstieg der Krankenkassenbeiträge auf 20%. Hatte der Chef der Techniker-Krankenkassen gesagt. Jens Baas, jüngst in einem süddeutschen Zeitung-Interview, hat das so wiedergegeben. Schon zu Jahresbeginn haben die meisten gesetzlichen Krankenkassen den Zusatzbeitrag, der auf allgemeinen Satz gerechnet wird, kräftig angehoben. Im Schnitt auf 2,91% des beitragspflichtigen Einkommens. Auch in den anderen Sozialversicherungen sieht es nicht besser aus. 2035 könnte die Beiträge über alle verschiedenen Versicherungszweige hinweg insgesamt um 7,5 Punkte auf 48,6% steigen. Das prognostizierte die Forschende des Berliner IGES-Instituts. Schon jetzt gehen 42,3% des Bruttolohns für Krankenkassen, Renten und Verlegeversicherungen sowie Arbeitslosenversicherungen drauf. Das ist ein Rekordwert. Nicht wenige bezeichnen die Finanzierung der Sozialversicherungssysteme daher als eine, Zitat, der größten Aufgaben der kommenden Regierung. Zitat, wir würden gern die Beitragsgrundlage erhöhen, hatte Robert Habeck am Sonntagabend im Bericht aus Berlin angekündigt. Der Grünen-Kanzlerkandidat kritisierte, dass Kapitalerträge bislang von Sozialversicherungsbeiträgen freigestellt seien. Arbeitslohne werden stärker belastet als Kapitalerträge. Zitat, und deswegen schlagen wir vor, dass wir auch diese Einkommensquellen sozialversicherungspflichtig machen. Dass Kapitaleinnahmen zur Finanzierung des Gesundheits- und Pflegesystems herangezogen werden sollen, steht auch im Programmentwurf der Partei zur Bundestagswahl. Derzeit würden steigende Kosten des Gesundheitssystems über die Löhne und Gehälter finanziert, so Habeck weiter. Zitat, der Druck auf die Löhne wird also immer höher, und zwar auf die Löhne der arbeitenden Bevölkerung. Diejenigen, die morgens aufstehen und abends erschöpft und müde nach Hause kommen. Es sei die Frage, ob dies gerecht sei oder ob es besser sei, Zitat, weitere Einkünfte von Menschen, die Gewinne erzielen, solidarisch einzugliedern. Wie soll das jetzt konkret aussehen? Noch ist vieles an der Idee offen. Ich möchte das als große Überschrift nehmen, das ist ein gigantisches Problem. Als hätten die Grünen da nicht draus gelernt. Je mehr Interpretationsspielraum sie bei solchen Ideen lassen, desto reißerischer und desto idiotischer wird die Bildschlagzeile. Auch in diesem Fall ist das wieder passiert. Man könnte doch so langsam meinen, dass das langsam verstanden wird. Niemand profitiert davon, das unkonkret zu machen, wenn sie dann deswegen in der Gesellschaft wieder von den Trotteln zerrissen werden. Die Details dazu müssten in einem etwaigen Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Grundsätzlich geht es aber um die Einbeziehung der Kapitaleinkünfte von Leuten, die große Kapitaleinkünfte haben. Zitat Ende. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge betonte, der Vorschlag würde Millionäre belasten. Das muss man direkt sagen und nicht im Anschluss. Zitat, gerade diejenigen, die Millionen auf dem Konto liegen haben und selber durch nichts mehr arbeiten gehen müssen, weil das Geld für sie arbeitet. Zitat Ende. Es gehe um ein durchdachtes Konzept mit hohen Freibeträgen für Sparerinnen und Sparer. Aber wie hoch diese Freibeträge genau aussehen könnten, ist noch unklar. Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen wie Aktienverkäufen, Dividenden oder Zinsen beträgt die jährliche Grenze 1.000 Euro. Bis zu dieser Summe sind Gewinne steuerfrei. Auf alle Einnahmen darüber müssen Anlegerinnen und Anleger eine Abgeltungssteuer von 25% sowie eine Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer, LOLXD, zahlen. Verlust aus Kapitalerträgen dürfen allerdings verrechnet werden. Wenn Freistellungsaufträge bei den jeweiligen Banken eingerichtet sind, führen diese automatisch keine die Abgeltungssteuer an das Finanzamt ab. Andernfalls können sich die Sparerinnen und Sparer die zu viel gezahlten Steuern über die Steuererklärung zurückholen. Übrigens, wer freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, zahlt bereits auf alle Arten von Einkünften Krankenkassenbeiträge, sprich auch auf Kapitalerträge. Zu dieser Gruppe zählen selbstständige Beamtinnen und Beamte oder einige Rentner. Gut verdienende Angestellte werden zwar teilweise auch als freiwillig versichert eingestuft, haben aber ohnehin ein Einkommen, das über den sogenannten Bemessungsgrenzen liegt. Diese bestimmt, bis zu welchem Bruttogehalt Beiträge bezogen werden. Bei der Krankenversicherung liegt sie bei einem Monatseinkommen von rund 5.500 Euro. Wer mehr verdient, muss davon nichts mehr in die Sozialversicherung zahlen. Wie sind die Reaktionen auf den grünen Vorstoß? Bundeskanzler Olaf Scholz ging auf Distanz zum grünen Vorschlag. Zitat, das ist ein alter Hut, das hat noch nie funktioniert.
Oh Gott.
Sagte er, Kapitalerträge werden besteuert. Das ist der richtige Weg. Aber sie haben mit Sozialbeiträgen nichts zu tun. Der CDU-nahe Wirtschaftsrat kritisierte Habecks Pläne würden, Zitat, private Vorsorgebemühungen konterkarieren. Zitat Ende. Laut der Vorsitzenden der jungen Liberalen Franziska Brandmann wisse Habeck offensichtlich nicht, wer in Aktien anlege. Das seien häufig junge Menschen, die auf ihre Löhne bereits Steuern und Abgaben gezahlt hätten. Jetzt wisst ihr, was ich meine? Der einzige Grund, warum diese Trottel das alles sagen können, ist, weil von vornherein nicht genau klar war, dass es hier um Millionärinnen und Millionäre geht. Der Grund, warum diese Argumente kommen, ist, weil denen das in die Hand gelegt wurde. Und das konnten sie am Anfang halt loswerden und korrigieren es jetzt halt nicht. CSUs Landesgruppenchef Alexander Drobin wies die Forderungen bei der Klausurtagung des bayerischen CSU-Landesfraktions im Kloster Banz ebenfalls zurück und verwies auf die Beitragsbemessungsgrenzen. Großverdiener seien also gar nicht betroffen. Zitat: Das heißt, der Vorschlag von Habeck bedeutet, dass zwar über Millionäre spricht, aber die kleinen Sparer betrifft, so Drobin. Deswegen lehnen wir diese Vorschläge rundweg ab. CSU-Chef Markus Söder warf dem grünen Spitzenkandidaten vor, mit seinem Vorschlag eine Verunsicherung der Bürger ausgelöst zu haben. Zitat: Da fehlt es einfach an der Kompetenz, sagte Söder. Da fehlt es an Kompetenz, sagt Söder. Ich fass das nicht. Am Mittwoch am Rande der Klausurtagung. Der Plan sei ein elitäres, abgehobenes Modell. Positive Reaktionen kamen unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Zitat: Der DGB fordert schon lange, Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen auch von Kapitaleinkünften zu erheben, weil das gerechter ist. So Vorstandsmitglied Anja Piel. Wichtig sei aber, dafür einen Freibetrag festzusetzen. Zitat: Reiche Personen mit hohen Kapitaleinkünften zahlen heute fast nichts, hieß es nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Krankenkassen. Zitat: Wenn Reiche ernsthaft mehr zahlen, könnten die Beiträge sinken. Aber so ein Modell müsse genau konzipiert und gerechnet werden, sodass die gewünschten Effekte erzielt würden. Auch der Sozialverband Deutschland begrüßt den Vorstoß. Zitat: Wenn man den Vorschlag von Robert Habeck so versteht, dass die Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung auf die Kapitaleinkommen ausgeweitet wird, während ansonsten die Rahmenbedingungen, also der Personenkreis der Pflichtversicherten, verändern sich nicht und die Beitragsbemessungsgrenzen bleiben unverändert, bestehen bleiben, bekommt nur wenig zusätzliche Beitragsabkommen zusammen, erklärt Anne Steuernagel und Marcel Thum vom IFO-Institut gegenüber der Tagesschau. Die beiden Forschenden hatten sich bereits 2023 in einem Forschungspapier mit der Wirkung einer Beitragspflicht für Zinsen, Dividenden und Mieten auf den Sozialkassen beschäftigt. Zitat: Unseren Berechnungen mit dem sozioökonomischen Panel haben ergeben, dass selbst bei einer Beitragspflicht ab dem ersten Euro Kapitaleinkommen nur eine Steigerung der Beitragsaufkommens von ca. 3% möglich wäre, so die IFO-Expertin. In den anderen Sozialversicherungszweigen fielen die Steigerungen sogar noch etwas geringer aus. Würden Kapitaleinkünfte zusätzlich erst ab Überschreiten eines Freibetrags sozialversicherungspflichtig werden, wäre die Beitragssteigerung vermutlich noch deutlich geringer. Außerdem würden nach aktuellem Stand nur die Kapitaleinkommen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bis zur Beitragsbemessungsgrenze belastet werden, so Steuernagel und Thum. Zitat: Diejenigen, die unter der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, haben aber typischerweise keine großen Kapitaleinkommen. Oder anders formuliert: Das meiste Kapitaleinkommen beziehen Leute, die gar nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind oder in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen über Beitragsbemessungsgrenzen verdienen. Was sagen andere Ökonomen? Zitat: Die Grundidee ist richtig. Die Finanzierungsbasis der Sozialversicherung auf einen breiteren Basis zu stellen und nicht nur dem Faktor Arbeit anzulasten, meint Jens Südekum, Berater des Bundeswirtschaftsministeriums und Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Düsseldorf. Offen sei aber, ob der Umsetzungsvorschlag, der direkt bei den Kapitalerträgen ansetzt, tatsächlich der beste ist. Zitat: Einfacher könnte es sein, versicherungsfremde Leistungen in der Sozialversicherung noch stärker über den Bundeszuschuss aus dem Haushalt zu finanzieren, also letztlich über allgemeine Steuern statt über Beiträge. Ökonom Andreas Hacketal betont, dass Sozialversicherungsbeiträge im Falle der Umsetzung auch auf Mieteinnahmen anfallen müssten. Zitat: Andernfalls würden Finanzkapital in Immobilien umgeschichtet und es profitieren die Immobilienbesitzer, sagt der Professor für Finanzen an der Goethe-Universität Frankfurt. Zitat: Und damit es nicht zu Ungerechtigkeiten zwischen Berufsgruppen komme, müsste auch Beamte und selbstständige Sozialabgaben auf Kapitalerträge entrichten. Einfacher sei es, die Steuerung auf Kapitalerträge zu erhöhen und die Spekulationsfrist bei Immobilien abzuschaffen. Generell sei die Idee interessant, löse aber auch die Finanzierungsprobleme der Sozialversicherung nicht, sagte Andreas Pechel, Leiter des Zentrums für Makroökonomie am IFO-Institut. Kurzfristig fügten sie zwar zu mehr Einnahmen und geben der nächsten Regierung mehr Spielraum, mittel- bis langfristig werden die Finanzierungsprobleme dem Experten zufolge jedoch verschärft, da durch eine Beiträge auch neue Ansprüche entstehen. Zitat, wenn man Kapitaleinkommen stärker belasten möchte, dann sollte dies über das Steuersystem passieren, meint er. Dies wäre ehrlicher und ebenso wie die strukturellen Probleme der Sozialversicherung, insbesondere bei der Rente, endlich anzugehen. Man merkt schon, wenn man sich so die Experten anhört, dass das Ganze einfach, das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist wieder nicht zu Ende gedacht. Bevor wir Sozialabgaben auf Kapitalerträge selbst bei vermögenden Leuten setzen, lass uns doch die Kernelemente der Vermögenssteuer reformieren und da etwas wieder in Kraft setzen, was die Grundlage ist, um Vermögen allgemein zu besteuern. Und dann schauen wir uns an, dann machen wir das bei Pflege, Krankenkasse und Rente so, dass wir diese ganzen Sonderrichtlinien für Beamten, für Selbstständige, das alles mal zusammenstreichen und dann sagt, okay, dass die alle in irgendwelchen eigenen Kassen sind, das ist doch Schwachsinn. Lass die doch zusammenlegen und damit ist doch auch schon viel getan. Also wirklich. Wisst ihr, woran mich das erinnert? 2021, Tempolimit-Debatte. Dieses Ei legen die sich halt vor der Wahl wieder. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Können diese Leute endlich aufhören, sich selbst zu sabotieren? Oh. Besonders solche Sachen müssen zu Ende gedacht sein, bevor man sie formuliert. Und dann muss man auch mit dem ersten Wort, das man gibt, konkret genug sein, damit die Bildschlagzeile nicht kommt. Oh. Ich finde das wieder schade. Aber ich wollte das unbedingt mit euch teilen, weil so wie es gemeint war, ist es ja dann, also das ist, naja. Die Bildschlagzeile kann man nicht verhindern. Ja, aber man kann sie anders aussehen lassen.
Grüne wollen Vermögende enteignen.
Das ist eine bessere Schlagzeile als
Grüne greifen in die Kassen der Mittelständler. Nehmen die Grünen dir deine Rente?
Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit.